danken dir für noch einen Morgen. Wir danken dir, dass wir am Anfang eines Tages zu dir kommen dürfen. Deine Güte und Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Wir danken dir, dass du unser Teil bist, dass wir in Jesus Christus dein Heil bekommen haben, in dem wir stehen dürfen. Wir danken dir, Herr, für das große Vorrecht, uns darüber zu unterhalten. Herr, wir wollen wachsen und zunehmen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Amen. Wir sprechen vom Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und zählen auf, was es nicht ist. Manchmal wird hier von einem neuen Pfingsten gesprochen. Römisch 5, Doppelpunkt. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist nicht ein neues Pfingsten. Manchmal spricht man von einem Ereignis im Leben, man hätte sein Pfingsten erlebt. Genau genommen gab es nur ein Pfingsten, was den Heiligen Geist betrifft. Jedoch wird in der Christenheit die jährliche Feier dieses Ereignisses auch als Pfingsten bezeichnet, wo man dann wohl meistens in den Urlaub fährt. Möglicherweise gebraucht Paulus das Wort in diesem Sinne in Apostelgeschichte 20, Vers 16, wenn er sagt, er möchte mit Pfingsten in Jerusalem sein. Vielleicht aber auch im alttestamentlichen Sinne, denn Pfingsten war ja auch die Bezeichnung eines alttestamentlichen Festes. In einem noch anderen Sinne kann jede Wiedergeburt ein Pfingsten genannt werden, weil dann ja der Heilige Geist gegeben und ausgegossen wird. Es darf aber nicht ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist nach der persönlichen Umkehr Pfingsten genannt werden. Auch darf eine Erweckung nicht so bezeichnet werden. Pastor Modersohn schreibt einmal in dem Büchlein Menschen, durch die ich gesegnet wurde, in dem viel Gutes steht, als Gott uns die große Schande gezeigt und Buße gewirkt hatte, da schenkte er uns ein Pfingsten, wie wir noch keines erlebt hatten. Eine wunderbare Erweckung begann. Aber eine Erweckung ist nicht Pfingsten. Pfingsten wurde der Heilige Geist gegeben. In einer Erweckung wirkt der Heilige Geist. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, schenkt er sich Menschen, und das könnte aus Pfingsten bezeichnet werden, aber nicht die Erweckung. Man sollte auch nicht von nationalen Pfingsten sprechen. Manchmal sagt man, Jerusalem sei das jüdische Pfingsten, Apostelgeschichte 8 sei das Pfingsten von Samarien und Apostelgeschichte 10 sei das Pfingsten der Heiden. Nun, in einem gewissen Sinne, in dem Sinne, dass der Heilige Geist gegeben wurde, ja, aber wird ja jedes Mal gegeben, wenn jemand zum Glauben kommt. Also man darf nicht hier das besonders als ein Pfingsten herausstellen. Römisch 6, Doppelpunkt. Das Erfülltwerden mit dem Geist ist auch nicht die Erfahrung eines besonderen Segens. Segen hier in Anführungsstrichen. Man bezeichnet eine zweite Erfahrung, eine charismatische Erfahrung, als etwas Besonderes, manchmal mit einem Segen. Und das ist dann ein Segen, der die Wiedergeburt ergänzen soll. Man spricht auch manchmal von einem Mehr, groß M-E-H-R. Man würde jetzt mehr von Gott erhalten. Und dann kann man lesen, gibt es nicht mehr als nur Bekehrung. Nein, es gibt nicht mehr als Jesus. In der Bekehrung bekommen wir Jesus. Es gibt Wachstum, aber das ist nicht mehr. Ein Christ kann in seinem Leben hier nicht noch mehr bekommen, denn er bereits in Christus hat. Denn nach Epheser 1, Vers 3 ist er gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen des Himmels. In Christus Jesus. Und in Kolosser 2, 9 und 10 sagt Paulus, ihr seid voll gefüllt in Christus. Sie haben alles in Jesus Christus. Auch 2. Petrus 1, Vers 3 sagt, dass wir sämtliche Verheißungen haben für dieses Leben. Da kann sich die Frage erheben, wie es denn mit Paulus war in Apostelgeschichte 9. War das ein erstes Erlebnis oder war das ein zweites Erlebnis? Wie war das dort? Schlagen Sie auf Apostelgeschichte 9 und dann wollen wir dort einiges lesen. Vers 3. Auf der Reise aber begab es sich, als er sich der Stadt Damaskus näherte, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Und als er zur Erde fiel, in zweifachem Sinne von seinem hohen Ross runtergerissen wurde, hörte er eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er weiß aber nicht, wie er spricht. Er weiß aber, es ist jemand, der stärker ist, denn er, und deshalb antwortet er wie folgt, wer bist du, Herr Kyrios? Das ist Höflichkeitsanrede. Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jetzt weiß er, wer es ist. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sagte er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du? Das steht nicht in allen ihren Übersetzungen. Stimmt das? Aber, auch wenn es nicht steht, hier, ich glaube, dass die besseren Handschriften es haben, aber die Wissenschaftler sind nicht an sich nicht einig, was besser ist. Wir müssen das auch jetzt nicht klären. In seinem Zeugnis später in der Apostelgeschichte, noch zweimal haben wir sein Zeugnis, Apostelgeschichte 22 und dann, glaube ich, 26. Und in einem dieser Zeugnisse berichtet er, dass er, nachdem er erfahren hatte, wer zu ihm spreche, er diese Person, nämlich Jesus, Herr nannte. Es stimmt also in der Tat, dass er zweimal Herr gesagt hat. Warum ist das so wichtig? Das erste Mal war es einfach aus Höflichkeit, weil er wusste, er hat jemand hier vor sich, der ihn gestellt hat. Er weiß aber nicht, wen er so bezeichnet. Das bedeutet also nicht viel. Wenn er aber weiß, dass Jesus vor ihm steht, dann heißt das, ein Gestorbener ist auferstanden und steht hier. Er hat aber gedacht, er sei tot. Wenn er diesen nun mit der Gottesbezeichnung bezeichnet, Herr, nicht nur mit einer gewöhnlichen Bezeichnung, das erste Mal war es die gewöhnliche Bezeichnung, Höflichkeitsform. Aber jetzt nennt er Jesus Herr und er sagt in Römer Kapitel 10, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckte und du sagst, Jesus ist Herr mit deinem Munde, dann wirst du gerettet. Also hier haben wir seine Bekehrung zu Jesus Christus. Er nimmt ihn an, er anerkennt ihn als seinen Herrn. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er stellt sich ihm zur Verfügung. Er glaubt, dass er auferstanden ist. Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt und so weiter. Dann heißt es weiter in Vers 10. Es war aber ein Jünger zu Damaskus namens Ananias. Das ist nicht der von fünf, der wieder auferstanden ist, sondern ein anderer mit diesem Namen. Zu diesem sagte der Herr in einem Gesicht: Ananias, er sagte: Hier bin ich, Herr. Ist das richtig, so zu sprechen? Sollte man so zu Jesus sprechen? Warum schauen Sie mich so an? Sind Sie überrascht, dass ich so eine Frage stellen würde? Man sollte so sprechen, ja. Hier bin ich, ja. Ich stehe dir zur Verfügung. Es gibt Jungs, die sagen: Hier bin ich, ja. Sende meine Schwester. Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, welche man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Denn, siehe, er betet. Hatte Paulus nicht vorher gebetet? Zu welcher Sekte gehört er? Haben die Pharisäer gebetet? Und wie? Und wie? Aber das nennt Jesus nicht Gebet. Erst was er jetzt tut, heißt beten. Jetzt betet er. Und er hat in einem Gesicht einen Mann gesehen namens Ananias, der hereinkam und ihm die Hände auflegte. Warum? Sie haben es vor sich. Merken Sie sich das? Sehr viele Bibelleser, auch Theologen, lesen dies nicht. Sie haben Augen zu lesen, aber sie lesen nicht. Um die Hände, ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Das ist der Zweck der Handauflegung. Das müssen wir nicht vergessen. Da antwortete Ananias: Herr, du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich kenne diesen Mann, du kennst ihn nicht. Ich habe von vielen von diesem Mann gehört, wie viel Böses er in deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und ich darf nicht zu ihm gehen, er könnte mich töten. Und hier hat er Vollmacht, Berechtigung, von den Hohenpriestern alle, die deinen Namen anrufen, so heißen die Christen in jener Zeit, und ein schöner Name, das sind Beter, ja, wie Paulus, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin. Er rügt ihn nicht. Wie geduldig ist unser Herr, ja? Stellen Sie sich vor, Ananias stellt Jesus zurück. Ja? Aber Jesus rügt ihn nicht, er hat viel Geduld mit uns. Er sagt: Geh hin. Denn, und jetzt merken wir uns, was er jetzt sagt. Jesus spricht also zweimal zu ihm. Das erste Mal gibt er ihm Anweisung, das zweite Mal sagt er etwas über Saulus. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor denen, die aus den Völkern sind, und Könige, und vor die Kinder Israel zu tragen. Vor die, die aus den Völkern sind. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Diese zwei Aspekte, diese zwei Informationen müssen wir behalten. Er wird ein Werkzeug sein, um den Namen Jesu zu verkünden, und er wird zu leiden haben um seines Namens willen, weil er diesen Namen verkündet. Da ging Ananias hin. Das muss man sagen, er war gehorsam. Wie der Knecht oder der Sohn, der erst sagte nein und dann ging aber doch. Da ging Ananias hin und trat in das Haus. Und er legte ihm die Hände auf. Warum? Damit er sehend werde. Und sagte: Bruder Saul, Bruder kann hier im hebräischen Sinne gebraucht werden sein, einfach wie Juden einander Bruder nennen, oder es kann im christlichen Sinne gebraucht sein. Wir wissen nicht genau wie. Auf jeden Fall bedeutet es schon etwas, dass Ananias diesen Mann überhaupt so bezeichnet. Der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend werdest und damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Hatte Jesus vom Heiligen Geist gesprochen? Nicht, dass wir wissen. Lukas berichtet nichts davon. Wie kommt Ananias auf den Heiligen Geist zu sprechen? Wovon hatte Jesus denn gesprochen? Das zweite. Wie bitte? Ja. Ja, der Sehen, wenn man ihn erkennt, dann kommt man in den Heiligen Geist. Ja, das Sehen wäre, das war für das leibliche Augenlicht. Er war ja blind geworden vor dem. Und den hat er ja schon erkannt, ja? Vor den Toren von Damaskus. Ja. Aber er sollte sehend werden dem Leibe nach. Aber es kann sein, jetzt müssen wir sorgfältig lesen, wir können vermuten, aber die Vermutungen ändern, können nur dazu dienen, uns vorzustellen, wie der Text stichhaltig ist. Es könnte sein, dass Ananias sich vorstellt, wenn dieser Mann vor Königen und vor Heiden, er war ja ein Jude und zunächst einmal war ja das Evangelium bei den Juden für Juden, aber wenn er jetzt auch zu den Heiden gehen soll, das ist eine schwierige Aufgabe. Und wenn er auch sehr viel leiden soll, dann muss ich ihm etwas sagen. Das wird heißen, dass er danach trachten muss, die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben zu haben. Es steht hier nicht geschrieben, dass Paulus jetzt mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Es steht nur geschrieben, dass Ananias zu Saulus sagt, Jesus hätte ihn gesandt, damit er mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Wann er erfüllt sein sollte, steht nicht geschrieben. Kann von diesem Text also nicht von einem Erlebnis mit dem Heiligen Geist gesprochen werden. Nicht, dass das nicht möglich wäre, denn Paulus oder Saulus hier könnte in der Tat diese Information zur Kenntnis genommen haben und dann sich dem Herrn ausgeliefert haben und der Heilige Geist nimmt uns in Beschlag in dem Maße, wie wir uns ihm zur Verfügung stellen. Das heißt erfüllt sein.
Ja. Aber in diversen Nachfolgen steht, dass er nach Damaskus kam und predigte. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Jesus gepredigt hat, wenn er nicht in dem Moment schon den Heiligen Geist gehabt hat.
Und den hat er schon vor den Toren von Damaskus. Er ist ja bekehrt. Hier ist ja nicht die Rede vom Empfang des Heiligen Geistes. Ja. Hier ist die Rede vom erfüllt werden. Deshalb haben wir unterschieden. Am Anfang, erfüllt werden ist nicht Empfang des Geistes. Er hat den Heiligen Geist höchstwahrscheinlich, aber er soll danach trachten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, wegen dieses Dienstes. Ananias bringt offenbar Dienst und Leiden und Heiligen Geist zusammen. Das heißt, es ist für Ananias nicht eine Angelegenheit nur dieses Momentes. Ja. Es ist für ihn eine Angelegenheit des ständigen Erfülltseins für einen Dienst, für Leiden. Denn der Heilige Geist ist die Kraft. Das ist den Christen in jener Zeit gegenwärtig. Alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, er wird sehend. Und er konnte wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen, nahm Speis und stärkte sich. Und dann fing er an zu verkünden. Siebtens, Römisch 7, Doppelpunkt. Manchmal spricht man von einem Überqueren eines Jordans. Haben Sie das schon mal gehört? Man Die Kinder Israel kommen aus Ägypten, durchqueren die edomitischen Berge, seht ihr, kommen hier und überqueren den Jordan. Und ich habe das selbst getan. Ich habe früher Römer 6, 7 und 8 verkündet. Römer 6, Römer 7, Römer 8. Haben Sie es auch schon mal gehört? Nicht? Auszug aus Ägypten. Und das ist das Heilserleben. Römer 7, Niederlage. Römer 8, zweite Erfahrung. Jetzt kommen wir in das Land des Sieges. Kanaan, das Land des Sieges. Nicht, was nicht Kanada ist. Land des Sieges. War Kanaan das Land des Sieges? Zum Teil nicht. War dies eine Zeit der Niederlage? Manchmal, manchmal nicht. Sehen Sie, wir stülpen etwas auf die Schrift auf, ja? Haben so eine eigene Vorstellung, dann stülpen wir es auf.
Entschuldigung, ich habe Nummer 7 nicht verstanden, was das ist.
Römer 7?
Ja.
In Römer 7 spricht Paulus davon, dass er nicht tun kann, was er will. Er hat nicht...
Ja, ich weiß, was da steht, aber was Ihre Bezeichnung habe ich nicht verstanden.
Ja. Man vergleicht den Weg der Kinder Israel durch die Wüste mit Römer 7. Das heißt, wir erleben, was die erlebten, wenn wir Römer 7 erleben. Ja? Dabei versteht man Römer 7 nicht und versteht auch nicht, was die Kinder Israel erlebten. Ja? Man sagt, sie hätten hier hingehen können. Nein, sie hätten nicht dahin gehen können. Das war nicht der Weg Gottes für sie. Dies war der Weg Gottes für sie. Aber die Theologen sagen uns, dass wir dieses vermeiden könnten, wenn wir wollten. Wir könnten dies hier haben, wenn wir nur wollten, aber die meisten Christen wollen es nicht und dann müssen sie durch die Wüste. Und dann gibt es eine zweite Erfahrung. Es stimmt, dass diese Erfahrung sehr ähnlich dieser Erfahrung war. Aber es stimmt nicht, dass wir dazu destiniert sind, so eine Erfahrung zu machen. Es gibt keine zweite Erfahrung im Neuen Testament, die den Christen in Aussicht gestellt wird. Im Gegenteil, das Überqueren des Jordans ist für den Hebräerschreiber der Tod. Und wenn die Gemeinde den Jordan immer wieder mit dem Tod verglichen hat, dann war das richtig. Die Ruhe, in die man hier eingeht, ist nicht die Glaubensruhe des Christen. Der Hebräerschreiber ist noch nicht in dieser Ruhe. Und wenn er nicht in dieser Glaubensruhe wäre, wieso kommt er dazu, einen Hebräerbrief zu schreiben, andere dazu aufzurufen, wenn er selbst noch nicht da ist? Ja? Aber er sagt, lasst uns dranbleiben, damit wir in diese Ruhe eingehen, das heißt in die künftige Ruhe. Man spricht also von einer Überquerung des Jordans, das uns also auf ein neues Plateau des geistlichen Lebens bringen sollte. Und dieses Modell, das beruht auf diesem Modell des Christenlebens. Man bekehrt sich, man erlebt zunächst einmal sehr schöne Dinge, aber dann später Niederlage. Und dann muss man ganz neu sich dem Herrn hingeben. Nun, wenn man Niederlagen erleidet, muss man sich dem Herrn hingeben. Aber das kann 10-mal, das kann 20-mal geschehen. Das kann 490-mal am Tag geschehen, sagt Jesus. Aber das ist nicht eine Krisiserfahrung, auch keine zweite Erfahrung. Ja. Das Ägypten nach Kanaan Modell christlicher Erfahrung, in welchem Umkehr und volle Übergabe getrennt werden, entbehrt der schriftlichen Grundlage. Es geht hier auch nicht um die Ruhe in Hebräer 4. Diese ist die ewige Ruhe. Man vergleicht Offenbarung 14, Vers 13. Und das Heute in Hebräer 4 ist die gegenwärtige Gnadenzeit. Wie Paulus auch in 2. Korinther 6, Vers 2 sagt. 2. Korinther 6, Vers 2. Heute ist der Tag des Heils. Das heißt, die gegenwärtige Zeit seit Pfingsten ist der Tag des Heils, wo man nach Joel den Namen des Herrn anrufen darf und gerettet wird vom kommenden Zorn. Man soll also heute seinen Frieden mit Gott machen. Jesus Christus, eigentlich beruht diese Aufstellung auf der Annahme, dass man Jesus Christus als Retter haben kann, aber noch nicht als Herrn. Und das ist eine sehr gefährliche Lehre. Sie ist aber sehr verbreitet unter Christen. Hier in Europa noch nicht so stark, obwohl hier und da sie vertreten werden durfte. Aber in amerikanischen Kreisen ist sie eine sehr alte Lehre. Und was drüben ist, kommt ja sehr schnell auch hierher. Man sagt, man kann Jesus als Herrn, Entschuldigung, als Heiland angenommen haben, als Retter, aber man hat ihn noch nicht als Herrn. Dabei vergisst man, dass die Heilige Schrift sehr deutlich macht, dass wenn Gott bzw. Jesus Christus nicht Herr ist, dann kann er auch nicht Retter sein. Das gibt es nicht, dass man Rebell bleiben darf und noch gerettet, schon gerettet ist. Gerade das ist Rettung, dass man, beziehungsweise ist die Voraussetzung zur Rettung, dass man seine Rebellion aufgibt und Jesus, Gott in Jesus, wieder als seinen Herrn, seinen Herrscher anerkennt. Wir machen das, was Adam und Eva, unsere Voreltern im Garten Eden machten, rückgängig für uns selbst. Sie haben ja die Herrschaft Gottes dort abgelehnt. Wenn Eva vom Baum nimmt, dann sagt sie gleichsam, du Gott sagst nein, ich aber sage ja. Sie rebelliert. Sie entthront Gott in ihrem Leben. Und wenn wir wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott wollen, wir Kinder Adams und Evas, dann müssen wir zurück zum Garten Eden und für uns persönlich das rückgängig machen. Ich habe gesündigt, ich habe verbotene Frucht gegessen. Es tut mir leid, ich beuge mich in Staub und Asche, du sollst wieder Recht haben. Und dann nimmt man das Opfer für die Schuld in Anspruch. Jesus Christus muss Herr sein, um Retter sein zu können. Ich gebe Ihnen einige Schriftstellen, die das bezeugen. Matthäus 7, Verse 13 und 21. Lukas 14, Verse 26 und 27. Römer 10, Vers 9. Johannes 3, Vers 36. Kolosser 1, Vers 13. Wenn Sie mit Ihrer Übersetzung nicht zurechtkommen, dass dieser Gedanke dort nicht zu finden ist, dann vergleichen Sie mit einer anderen Übersetzung. Die Überquerung des Jordans lässt sich von hierher also nicht gebrauchen als Bild für ein zweites Erlebnis, in dem man dann eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen würde. Römisch 8, darüber kommt. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist auch nicht die Folge einer sogenannten Kreuzigung des Ichs. Kreuzigung des Ichs. Diese Lehre ist in unseren Zonen noch nicht so stark vertreten, hier und da vielleicht schon. Dass man spricht in einigen, in Nordamerika ist es sehr stark, und einige bringen sie rüber. Man spricht schon vom Erkreuzigen des Ichs, aber nicht als einer besonderen Erfahrung. Sie können zum Beispiel, wie bitte?
Ja, so als eine immer wieder Erfahrung.
Ja, als Heiligungserfahrung. Ja. Aber auch das ist nicht ganz richtig, aber hier geht es um eine Krisiserfahrung. Ja. Das heißt, um eine, ähnlich wie Überqueren des Jordans, dies ist eine verwandte Form derselben Theorie, dass man zum Ende seines eigenen Ichs kommen muss. Man muss in einen Tiefpunkt kommen, wo man merkt, ich habe wirklich versagt. Und aus diesem Tiefpunkt heraus ergreift man dann ganz neu die Hilfe Gottes, sprich Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Man nennt dieses seine eigene Kreuzigung. Dieses war die Lehre in der kanadischen Erweckung 1971. Sie wird auch heute noch in der Seelsorge manchmal gebraucht. Es stimmt, dass wenn wir im Glaubensleben nicht bereit sind, uns dem Herrn zu fügen, dass er uns dann in die Zange nehmen kann und ganz schön in die Enge bringen kann und wir dort dann wieder zu ihm rufen. Aber das ist eine ständige Erfahrung. Immer wieder müssen wir unsere Grenzen erkennen. Paulus sagt, wir haben den Tod vor Augen gehabt, damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen sollten, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Wir müssen ständig mit einem Gott rechnen, der das Unmögliche tut, und müssen ständig verzichten auf Selbstverlass oder auf Verlass des Geschaffenen. Die Kreuzigung des Paulus, wenn Paulus sagt in Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, diese Kreuzigung des Paulus fand statt auf Golgatha. Wenn Paulus in Römer 6 sagt, der alte Mensch wurde gekreuzigt, dann wurde dieser gekreuzigt auf Golgatha, in Christus. Ich wurde nur stellvertretend gekreuzigt. Einer wurde an meiner Stelle gekreuzigt. Römer 6, 6 bis 11 hat Golgatha im Hintergrund. Römer 6, 6 bis 11. Nicht eine Kreuzigung in meinem Leben. Man kreuzigt nicht sich selbst. Das kann man nicht. Wo wollten Sie den Hammer herholen? Ja, den kriegen Sie schon, aber mit einer Hand und dann die andere? Ja. Warum sage ich das so? Nicht um einen Witz zu machen, sondern weil die Kreuzigung in der Tat eine körperliche Kreuzigung, eine reale Kreuzigung war. Ja. Wenn die Schrift von Kreuzigen spricht, dann meint sie Kreuzigen. Ich weiß, manchmal werden Wörter gebraucht im übertragenen Sinne. Aber hier geht es um einen echten Gebrauch des Wortes. Der alte Mensch ist in der Tat auf Golgatha gekreuzigt worden, dort gestorben, weil Christus diese Form des Todes sprach. 2. Korinther 5, Vers 14 sagt dasselbe. 2. Korinther 5, Vers 14. Wenn einer für alle starb, dann starben sie alle. Und ich bin einer von den allen. Deshalb sagt er in Galater 2, Vers 20, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Der Ausdruck Kreuzigung wird nie im Sinne einer vollen Übergabe gebraucht, um dann ein Erfülltwerden mit dem Geist einzuleiten. Es steht allerdings, um etwas noch zu ergänzen, auch abzurunden, in Kolosser 3 steht geschrieben, dass wir die Glieder unseres Leibes oder die Glieder des Fleisches töten sollen. Aber das ist nicht Kreuzigen. Das heißt, ihnen ein Ende zu bereiten. Wir sollen aufhören zu sündigen. Das können wir aufgrund dessen, dass wir mit Christus gekreuzigt wurden. Römisch 9, Doppelpunkt. Oft meint man, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist sei eine Erfahrung der Passivität. Man würde sich öffnen, hingeben. Und das sei eine Hingabe und dann würde der Geist einen füllen. Dies ist eine irrige Auffassung. Und zwar muss hier zweierlei gesagt werden. Groß A, Doppelpunkt. Nicht werden wir aufgefordert, uns passiv zu geben. Nach Seele oder Geist, beziehungsweise zu öffnen. Wir werden nicht dazu aufgerufen, uns passiv zu geben. Groß B, Doppelpunkt. Es ist auch nicht so, dass der Geist uns passiv machen würde, wie das in der Pfingstbewegung manchmal gesagt wird. Der Mann, der die Pfingstbewegung nach Europa brachte, ein norwegischer Prediger, meinte in New York seine Geistestaufe erlebt zu haben. Der Geist hätte seinen Kinn genommen und ihn in Zungen sprechen lassen. Es war also er hat ihn wie einen Roboter gebraucht. Das sagt die Schrift nicht. Der Geist manipuliert uns nicht so, macht uns nicht passiv mit Gewalt. Der Geist gebraucht seine Macht nicht, um uns passiv zu machen oder über unseren Leib Gewalt zu bekommen. Der Heilige Geist macht verantwortungsvoll. Unsere Beziehung zu Gott ist gekennzeichnet vom Ruf, von der Anrede. Gott gibt uns Information und ruft uns dann auf zum Handeln, dieser Information entsprechend. Aber er macht uns nicht mit seiner Macht, mit seiner Gewalt uns so handeln. Wir werden nicht Materie, wir werden nicht Werkzeuge im Wörtlichen in diesem Sinne. Wir bleiben reagieren Verantwortliche. Wir haben die Verantwortung zu reagieren. Gott spricht und dann sind wir dran. Gott kann uns beeinflussen, aber er macht uns nicht gehorsam. Gehorsam ist unsere Entscheidung. Das übersehen viele Christen heute, wo wir in einer mystischen Zeit leben. Das heißt, wo man sich öffnen will und direkt mit Gott Kontakt haben will und dann soll Gott das alles machen. Ich brauche mich nur zur Verfügung stellen. Schriftstellen, die bezeugen, dass der Heilige Geist einen Menschen verantwortungsvoll macht, sodass er imstande ist zu handeln. Galater 5, Vers 22. Die letzte Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung, nicht Keuschheit. Das ist eine Fehlübersetzung. Keuschheit ist das die Resultat der Selbstbeherrschung. 5, Vers 22. Epheser 3, Vers 16. Epheser 3, Vers 16. Und Römer 8, Verse 13 bis 15. Römer 8, 13 bis 15. Das war klein b gewesen, was das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist nicht ist. Wir kommen zu klein c. Punkt. Wie kann man zum Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist beitragen? Wie kann man dazu beitragen? Ich will hierauf drei Antworten geben. Die erste Antwort, Römisch 1, Doppelpunkt. Man sollte einiges bedenken. Es gilt zu denken. Wer voll des Geistes sein will, muss denken. Wer mit Gott zu tun hat, muss denken. In seinem Wort nachsinnen, nachdenken. Was soll man bedenken? Das behalten wir für die nächste Woche.